Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass wir heute Morgen Gottesdienst feiern dürfen. Und das, egal ob Herr Unsinn unter uns weilt oder eben nicht. Lieber Reinhard, danke dir für diese kurze Anekdote. Und sie führt doch auch einiges schon vor Augen. Ja, wer urteilt denn darüber, was Unsinn ist und was nicht? Wer urteilt denn darüber, was man glauben kann und was nicht? Hast du heute Morgen die Zeitung gelesen? Oder vielleicht nicht heute Morgen, in irgendeinem der anderen Tage? Vielleicht ist es auch nicht die Zeitung, vielleicht ist es dein Smartphone, das dir neueste Nachrichten zeigt. Oder vielleicht bist du dann doch auch schon aus dieser Generation, die Tagesschau schaut oder Heute-Journal oder wie auch immer die Sendungen heißen. Irgendwie werden wir ja immer wieder informiert über neueste Gegebenheiten rund um diese Welt. Dinge, die uns bewegen, die die Welt bewegt. Steckt da nicht auch manchmal drin, dieser reine Unsinn? Kommt drauf an. Manchmal auch da, abhängig von dem, wer etwas sagt oder was gesagt wird. Auch Nachrichten können manchmal ganz schön Unsinn verbreiten. Und so ist es schon eine Spannung, mit der wir leben. Heute darf es um dieses Wort von Jesus Christus gehen. Er ist die Auferstehung und das Leben. Manch einer mag sagen, ja, Unsinn. Glaub ich nicht. Das geht doch gar nicht. Wir haben eine sehr spannende Geschichte, in die wir hineinschauen wollen. Dieses Wort, diese Rede, Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Sie ist eine von 7 prägnanten Reden, den 7 Ich-Bin-Worten aus dem Johannesevangelium. Wir haben uns bereits einige davon angeschaut. Wir haben heute das 6. Ich-Bin-Wort. 6 von 7, also wir sind kurz vor Ende dieser Predigtserie. Wir haben geschaut auf das Wort, ich bin die Tür. Jesus Christus, der uns einlädt, durch ihn hineinzukommen in die Ewigkeit. Unsinn oder nicht? Wir haben gehört auf das Wort, ich bin der gute Hirte. Jesus Christus, der selbst sagt, ich gebe mein Leben für die Schafe. Für einen jeden, der mir nachfolgen will. Wir haben gehört auf das Wort, ich bin das Brot des Lebens. Durch ihn dürfen wir Leben erfahren. Wir haben gehört auf das Wort, ich bin das Licht der Welt. Jesus Christus, der in diese Welt hineinkommt, eine Welt, die ihn vielleicht zu Unsinn erklärt, aber eine Welt, die Jesus Christus sagt, du brauchst mein Licht. Und als Christen dürfen wir wissen, er ist das Licht. Und auch wir dürfen Licht sein in dieser Welt. Vor 3 Wochen hatten wir dann das Wort gehört, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus Christus, der klarstellt, ich bin die Wahrheit. Mir kannst du vertrauen, mir kannst du glauben. Ich bin der Weg, der zum Vater führt. Und er ist das Leben. Und dieses Leben, das wollen wir heute auch nochmal in einer ganz besonderen Art und Weise dann in den Blick nehmen, wenn Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Die Auferstehung und das Leben. Eingebettet ist diese Aussage in die Geschichte von Lazarus. Die Auferweckung des Lazarus begegnet uns in Johannes 11. Lazarus ist ein Freund von Jesus, der Bruder von Maria und Martha, 2 Menschen, die uns schon an anderen Stellen immer wieder im Neuen Testament begegnen. Und diese Geschichte, die nimmt uns zunächst einmal mit hinein in einen sehr normalen Bericht. Jesus Christus ist mit seinen Jüngern unterwegs und ihm wird eine Nachricht übermittelt. Lazarus ist krank. Etwas, das die meisten von uns ja wohl nachvollziehen können, denn wer hat nicht schon auch unter einer Krankheit gelitten? Den meisten von uns ging es so, dass irgendwie irgendwann mal so eine Zeit der Krankheit im Leben war. Viele können das nachvollziehen. Aber Lazarus ist nicht einfach nur krank, nicht nur eine Erkältung, nicht nur ein grippaler Infekt. Ihm geht es echt nicht gut. Nach einigen Tagen stirbt er. Und diese Nachricht, die wird nicht direkt an Jesus übermittelt. Lazarus ist tot. Vielmehr nimmt Jesus selbstständig diesen Weg auf sich und sagt, wir gehen jetzt zu Lazarus. Ja, aber warum denn? Was ist denn geschehen mit Lazarus? Wir haben vor ein paar Tagen gehört, dass er krank ist. Jesus sagt ihnen, seinen Jüngern, den Leuten, mit denen er unterwegs ist, er schläft. Aber nicht einfach nur schlafen. Nicht den gesunden Schlaf in der Nacht, den Erholungsschlaf. Er ist gestorben. Er ist tot. Und genau in diese Situation kommt Jesus dann hinein. Da ist jemand gestorben, an dem viel hing. Jesus Christus hat ihn als Freund bezeichnet, als einen Menschen, den er liebt, von Herzen. Und das schmerzt, wenn man solch einen Menschen verliert. Das schmerzt, wenn man dann auch noch im Blick hat, da sind zwei Schwestern, die zurückgeblieben sind. Von viel mehr aus der Familie wird nicht weiter berichtet, aber wer kennt das nicht auch, wenn man einen Lieben verliert? Und was für Schmerzen das zurücklässt bei einem selbst. In diese Geschichte wollen wir in Auszügen mit hineinschauen. Und wir starten mit einem ersten Teil, in dem es dann auch ganz prägnant um diese Ich-Bin-Rede Jesu geht, die uns mit hineinführt, dass Jesus geradewegs unterwegs ist nach Bethanien, eine kleinere Stadt neben Jerusalem, und diese Familie zu besuchen, Maria und Martha und den verstorbenen Lazarus eben. Ab Vers 17 heißt es hier, da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten, wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Jesus kommt eben in diese Situation hinein. Wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Da klingt schon so ein bisschen ein Vorwurf mit. Herr, warum warst du denn nicht rechtzeitig hier? Warum bist du denn nicht gekommen, als wir schon geschickt hatten nach dir, dass er krank war? Oder wie du es an anderen Stellen ebenfalls berichtet in den Evangelien gemacht hast, jemand kommt zu dir und bittet um Heilung und du musst noch nicht einmal zu dieser Person hingehen, sondern du sprichst ein Wort und diese Person wird gesund. Warum hast du nicht eingegriffen? Und ob da nun Vorwürfe drin sind oder nicht, Martha hält trotz alledem fest an Jesus. Jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird Gott geben. Für Martha sind unumstößliche Wahrheiten eingetreten. Ihr Bruder ist tot. Das Gespräch geht dann um Auferstehung. Ja, was ist denn Auferstehung? Auferstehung ist schon ein wenig seltsam zu deuten. Martha deutet die Auferstehung am jüngsten Tage. Auch darüber könnte man ganz schnell mal weglesen, wenn man sich nicht gerade ein bisschen Zeit nehmen würde und da genauer hinschaut. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Nach jüdischer Vorstellung zur Zeit Jesu ist der jüngste Tag das Weltgericht Gottes. Gott hat diese Welt geschaffen und er hat den Menschen da hineingesetzt. Dem Menschen hat er eine Aufgabe gegeben, sie zu bebauen und zu bewahren, diese Schöpfung. Aber dieser Aufgabe kommt der Mensch nicht immer nach. Gott ist ein Gott der Beziehung und er lädt den Menschen ein, in Beziehung mit ihm zu leben. Dieses Bewahren der Schöpfung, das ist ein Beziehungsakt. Weil die Menschen mit Gott in einer Beziehung sind, bewahren sie die Schöpfung. Sie bebauen diese Schöpfung, die Gott geschaffen hat. Aber der Mensch, der kommt diesem Auftrag nicht gerecht. Und so gibt es nun ein Urteil, das gefällt werden muss, ein Weltgericht. Hast du als Mensch diesen Auftrag Gottes wahrgenommen in deinem Leben? Hast du Schöpfung bewahrt, sie bebaut? Hast du in einer Beziehung zum Schöpfer gelebt? Das ist der Gedanke, der die Menschen bewegt zu der damaligen Zeit in der römischen Provinz Judäa. Und für dieses Gericht, da werden Tote auferstehen. Denn von dem Gericht, da kann man sich nicht einmal durch den Tod entziehen. Alle Menschen müssen sich vor Gott rechtfertigen. Waren sie gut oder waren sie böse? Dieses Weltgericht, das steht jedem Menschen an. Jeder Mensch muss dafür sich rechtfertigen, was er in seinem Leben angefangen hat und wie er zu Gott stand. Im Gericht wird dann entschieden, ob der Mensch gut war und somit zum Leben Eingang findet oder ob er böse war und ewigen Tod vor Augen hat. Jesus begegnet dieser Vorstellung mit der Aussage, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Gerade in diesem kurzen Zusammenhang lässt sich diese Aussage verstehen, dass er derjenige ist, der die Menschen auferstehen lässt. Das Weltgericht setzt an. Die Menschen können sich dem Urteil Gottes nicht entziehen. Aber er ist zugleich auch die Lösung, denn er ist das Leben. Er ist nicht nur die Auferstehung, nicht nur dieses Rufen zur Verantwortung, sondern er ist gleichzeitig auch der Weg zum Leben hin. Diese Aussage von Jesus, er ist die Auferstehung und das Leben, sie ist auf eine vieldeutige Art und Weise zu verstehen. Zum einen hängt das an dem, wie Jesus das sagt. Das begegnet uns in dem Kontext, diese kleinen Verse. Und zum anderen hängt das auch an dem, was die Leute so hören. Martha hat eine ganz besondere Vorstellung, mit der sie zu Jesus kommt. Ja, er wird auferstehen am jüngsten Tag. Ich glaube an die Auferstehung. Und ich weiß, dass mein Bruder dann von Gott als gerecht erklärt wird. Und Jesus verurteilt diese Sichtweise nicht. Er begegnet ihr einfach nur. Ich bin Auferstehung und Leben. Wir versuchen mal, eine erste Deutung dieser Worte Jesu im Horizont des Weltgerichts. Die Vorstellung der damaligen Zeit aufgreifend, kann diese Aussage von Jesus eben gedeutet werden als diese Möglichkeit, das beginnt jetzt. Die Auferstehung beginnt mit mir, Jesus Christus. Und das ist Realität. Und in diese Realität kannst du eintauchen, weil ich gerecht spreche, wenn du an mich glaubst. Diejenigen, die an Jesus glauben, werden durch Jesus Christus auferstehen. Am jüngsten Tag, also am Ende der Zeit, der letzte Tag, könnte man auch sagen, wenn die Welt irgendwann mal kaputt geht. Und das ist für jeden irgendwie klar, selbstverständlich. Sogar unsere Wissenschaft weiß, dass diese Welt nicht ewig Bestand hat. Irgendwann wird es einen jüngsten Tag geben, einen letzten Tag. Ein Tag, an dem alles irgendwann mal kaputt geht. Ist erst dann die Auferstehung Realität? Zum einen glauben wir daran. Ja, wenn wir irgendwann mal gestorben sind, dann wird irgendwann auch dieser Tag kommen, an dem Jesus Christus wiederkommt. Wir als Kirche warten auf die Wiederkunft Jesu Christi. Und dann werden wir auferstehen. Und dann werden wir zum Leben hindurchkommen. Das ist christliche Wahrheit. Das ist Fundament unseres Glaubens. Und dazu können wir Ja und Amen sagen. Das ist Ewigkeitshoffnung. Eine Hoffnung, die uns vorausgeht und über unser Leben hinausgeht. Eine Hoffnung, die wir brauchen, weil wir auch ohne diese Hoffnung verloren wären. Wenn das Leben nur auf diese sichtbare Welt, auf das Hier und Jetzt begrenzt wäre, dann wäre das Leben ja eigentlich ganz schön trostlos. Es wäre eine Riesenenttäuschung, wenn das Leben nur diese paar Jahre wäre, die du hier auf dieser Welt verbringst. Krankheit, Schmerz, Leid und Tod sind ständige Begleiter in diesem Leben. Und es ist der Zufall, wenn man so will, ob es dir gut geht oder schlecht. Wenn wir hier nicht eine Ewigkeitshoffnung hätten, dann wäre dieses Leben ganz schön trostlos. Besonders dann, wenn wir merken, hey, es gibt in meinem Leben so viele Dinge, die gerade schief laufen. Da gibt es viele Dinge, denen kann ich mich gar nicht entziehen. Dem Leid dieser Welt, dem kann ich mich nicht entziehen. Da wäre das Leben ganz schön trostlos, wenn das Leben irgendwann enden würde. Und das war's. Dann kommt nichts. Wir brauchen Ewigkeitshoffnung und diese Ewigkeitshoffnung, die ist begründet in Gott, in Jesus Christus selbst. Aber ich will auch einmal so sagen, allein die Ewigkeitshoffnung fühlt sich manchmal wie so ein schwacher Trost an. Gerade im Hier und Jetzt. Gerade dann, wenn wir mitten im Leid drinstecken, gerade dann, wenn wir sehen, die Welt. Ich weiß gar nicht, was so los ist gerade in der Welt. Warum steckt so viel Krieg gerade in der Natur des Menschen? Warum so viel Vernichtung, so viel Menschenhass, dass Menschen einander umbringen und vernichten? Warum so viel Leid? Das ist doch unerträglich. Und hier einfach nur zu sagen, ja, in der Ewigkeit, da wird alles anders. Ja, die Hoffnung brauchen wir. Wir brauchen diese Perspektive Ewigkeit und doch ist das manchmal ein schwacher Trost. Irgendwann, weit nach meinem Leben, wenn ich irgendwann mal in der Ewigkeit bin, dann wird alles anders. Marthas Bruder Lazarus ist jetzt tot und das schmerzt sie zutiefst. Und das schmerzt auch Jesus Christus. Im weiteren Verlauf merken wir sogar, dass Jesus hier weint darüber, über diese ganze Situation, über den tiefen Schmerz, der da drin steckt. Tod und Hoffnungslosigkeit, die begegnen. Und Jesus Christus bügelt da nicht einfach drüber hinweg. Jesus Christus nimmt das wahr. Der Schmerz der Gegenwart, der ist da. Und Jesus Christus spricht ihn uns gar nicht ab. Jesus Christus hat die Perspektive auf die Ewigkeit, aber er begegnet auch dem Schmerz und dem Leid im Hier und Jetzt. Wenn wir die Aussage, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist, im Licht der weiteren Verse betrachten, ergibt sich durchaus auch ein weiteres, ein zusätzliches Bild. Es heißt weiter in Vers 25, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Der wird leben, auch dann, wenn er stirbt. Der wird nimmermehr sterben. Seltsame Worte, die hier begegnen. Zum Teil steckt da ebenfalls Ewigkeitshoffnung drin. Wir können hoffnungsvoll sterben, denn wir dürfen wissen, wenn unser Körper stirbt, dann wartet nicht der Tod auf uns, sondern das Leben. Durch den Tod kommen wir also überhaupt in das Leben erst hinein. Ein Paradox. Durch den Tod kommen wir ins Leben hinein. Seltsam, wie wir das wohl verstehen sollen. Wir können das Ganze durchaus so verstehen, dass wir im Hier und Jetzt sterben müssen. In einem übertragenen Sinne, in einem symbolischen Sinne. Für die Welt sterben und für Christus leben. Paulus stellt das zum Beispiel in Bezug auf die Taufe dar. Gerade im Glauben an Jesus Christus finden wir schon jetzt echtes, ewiges Leben. Wenn wir mit ihm leben, dann werden wir nimmermehr sterben. Wenn wir an ihm festhalten im Glauben, dann hat der Tod nicht das letzte Wort. Die Aussage Jesu, dass er die Auferstehung und das Leben ist, hat also für uns auch eine tiefere Bedeutung. Denn sie verändert unser Leben im Hier und Jetzt. Sie ist Ewigkeitshoffnung, ja, Amen. Daran dürfen wir unser Leben festmachen. Sie hat aber auch Auswirkungen auf das Hier und Jetzt. Nicht nur irgendwann werde ich dieses Leben haben, sondern du bist eingeladen, an diesem Leben schon jetzt teilzuhaben, an diesem Jesus Christus dran zu bleiben, ein Leben mit ihm zu leben, auf das der Tod nicht das letzte Wort hat. Jesus Christus ist schon jetzt das Leben für uns, ein Leben, zu dem wir eben aus dem Zustand des geistlichen Todes erst auferstehen müssen. Erst wenn wir in ihm das Leben gefunden haben, dann leben wir wirklich. Das ist für die Leute damals, aber auch für uns heute nicht immer so leicht zu verstehen. Wie kann man das einordnen? Ich lasse das erst einmal ein wenig offen stehen. Wir setzen nochmal an in der Geschichte von Johannes 11 und lesen dort ein wenig weiter, wie es weitergeht, eben gerade in dieser Geschichte, weil diese Geschichte so eng verknüpft ist mit dieser Aussage Jesu. Einige Verse überspringe ich und wir starten bei Vers 41. Also inzwischen hat sich so ein bisschen was getan. Martha, die eine Schwester, rennt zurück zu Maria, der anderen Schwester, und holt die auch noch. Und als Maria losrennt, macht sich ein ganzer Trupp auf zum Grab, in dem Lazarus liegt. Und Jesus begegnet dort den Menschen und er begegnet dort eben auch der anderen Schwester, der Maria. In Johannes 11, Vers 41 bis 45 heißt es dann, Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich hörst, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich allezeit hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sag ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Was für eine unglaubliche Geschichte. Dieser Lazarus liegt schon seit 4 Tagen im Grab. Und dieser Lazarus steht auf. Jesus Christus zeigt hier die Macht, die Gott in ihn hineingelegt hat. Er ist die Auferstehung und das Leben. Schon jetzt, in dieser Welt. Ja, für uns 2000 Jahre her, aber immer noch gültig. Jesus hat zuvor die Behauptung aufgestellt, dass er die Auferstehung und das Leben ist. In diesem Teil der Geschichte wird deutlich, dass er nicht nur behauptet, etwas zu sein, sondern dass die Menschen das ganz konkret erleben dürfen. Die Menschen können erleben, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Das ist nicht nur eine Aussage von ihm, nicht nur etwas, woran man glauben müsste, sondern etwas, was erfahrbar wird, gerade in dieser Situation. Lazarus, der bereits 4 Tage im Grab lag, wird wieder lebendig. Seine Schwester Maria, die zwischenzeitlich dazugekommen ist, hatte eben davor sogar noch gewarnt, nicht den Stein wegzurollen, denn der stinkt schon. 4 Tage im Grab. Und das ist zu einer Zeit, wie wir vielleicht die Wärme letzten Mittwoch wahrgenommen haben, eine sehr drückende, schwüle, warme Gegend. Eine Zeit, in der schnell mal das Fleisch, wenn du es rausholst, zum Auftauen aus der Gefriertruhe und du lässt es einen Tag liegen, das riecht nicht mehr gut. Ich glaube, das würde man sich dann nicht mehr in die Pfanne hauen. Und ebenso mit Leichen, mit jemandem, der gestorben ist. Der liegt 1-2 Tage in dieser Hitze und er beginnt schon zu stinken. Und hier sind es bereits 4 Tage. Jesus kommt in diese Situation hinein und verändert die Wirklichkeit. Unmögliches wird möglich durch diesen einen Jesus Christus. Wenn jemand stirbt, ist sein Tod in der Regel unumkehrbar. Innerhalb von wenigen Augenblicken lässt sich dieser Tod feststellen. Nach wenigen Minuten beginnen schon Gehirnzellen abzusterben. Unumkehrbar. Dieser Prozess, der einsetzt, der geht einen strikten, gnadenlosen Weg. Spätestens dann, wenn nach Tagen, wie hier in der Geschichte, der Körper anfängt zu stinken, kann keiner mehr die Realität leugnen. Der Tod ist endgültig. Das ist für uns messbare Wahrheit. Und doch ist für Jesus hier noch nicht Schluss. Er ist die Auferstehung und das Leben. Hier wird es ganz praktisch zum Angreifen nahe. Und so ruft er den Toten zurück ins Leben. Lazarus, komm raus. Nicht nur, dass die Geschichte an sich begeistert, da steckt auch für uns noch heute unglaublich viel drin. Das eine ist so geschehen in diesem Bericht, der uns begegnet im Evangelium. Das andere ist, was in uns so geschieht. Kennst du nicht auch in deinem Leben Umstände, in denen alles hoffnungslos ist? In denen es unumstößliche Tatsache ist, dass hier Schluss ist. Da ist abgebrochen, da geht nichts mehr. Vielleicht hast du dich in deinem Leben in Dinge verstrickt, aus denen du nicht mehr herauskommst. Du fühlst dich wie in einer Höhle gefangen, vor der ein Stein liegt, an Händen und Füßen gebunden, ähnlich wie dieser Lazarus in der Grabeshöhle. Egal, wie die Umstände in deinem Leben auch sein mögen, wenn du Jesu Stimme hörst, die dich ruft, dann gibt es nichts, was dich halten kann. Nicht einmal der Tod selbst. Wenn wir diese Perspektive einnehmen, dann beginnt dieser Text eine ganz neue, tiefe Bedeutung auch für unser Leben im Hier und Jetzt zu bekommen. Jesus Christus, der spricht, dass er die Auferstehung und das Leben ist, das kann auch in deinem Leben, in den Umständen, in denen du steckst, Realität werden. Noch viel realer als der Tod. Jesus Christus kann alles verändern. Die Höhen, die Tiefen, das schmerzhafte Leid, in dem du drin steckst. Jesus kann dein Leben umkrempeln. Und was noch viel wichtiger ist, er kann dir das wahre Leben selbst geben. Die Geschichte mit Lazarus, sie ist einmalig. Diese Totenauferstehung, es wird nur von dieser berichtet, in dieser speziellen Art wie bei Lazarus. Kein anderer, der 4 Tage im Grab lag, wurde aus diesem Grab herausgerufen. Dass Jesus Christus Leben verändert und selbst das Leben ist, davon jedoch zeugen ganz viele Menschen, auch hier und heute. Auch hier und heute gibt es Menschen, die davon zu berichten wissen, was Jesus Christus für sie in ihrem Leben getan hat. Da, wo sie Jesus Christus begegnet sind als die leibhaftige Auferstehung und das Leben, das er ihnen zuspricht. Und wie schön, wenn wir einander Mut machen können. Manchmal ist es nicht so schön, von den Umständen zu sprechen, in denen wir Krankheit, Leid und Tod erfahren. Aber wie schön und herrlich ist es doch, von dem Leben zu berichten, von der lebensverändernden Wirklichkeit, die Jesus Christus in unserem Leben darstellt. Diese lebensverändernde Wirklichkeit von Jesus Christus, die real wird in deinem Leben, spürbar wird. Verifizierbar. Ist das reiner Unsinn? Ich glaube nicht. Denn ich in meinem Leben habe das erfahren als eine Realität. Jesus Christus ist mir in meinem Leben begegnet und hat mich zum Leben gerufen. Geistlich war ich tot und habe Leben gefunden in ihm. Das wahre Leben. Ein Leben, in dem ich jetzt stehen darf und von diesem Herrn und Erlöser zeugen darf, Jesus Christus, der lebt auch in mir. Und dieser Jesus Christus, er lädt uns ein in seine Nachfolge, an ihm dran zu bleiben, ihm zu glauben. Er ist die Auferstehung und das Leben. Nicht die Umstände in deinem Leben regieren über dich, sondern unser gemeinsamer Herr und Erlöser. Ich bete noch zum Abschluss. Herr, wir danken dir dafür, dass du die Auferstehung und das Leben bist. Manchmal haben wir Menschen diese Herausforderung, dass wir nicht alles glauben, was uns berichtet wird. Manchmal wollen wir nicht glauben. Aber Herr, du lädst uns ein, dich zu begreifen. Und zu ergreifen. Du bist die Auferstehung und das Leben. Und das ist nicht nur eine Realität in einer Geschichte von damals, sondern es darf Realität auch im Hier und Jetzt sein, in unserem Leben. Herr, denn du rufst uns zum wahren Leben. Du rufst uns zu dir. Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, der diesen Ruf von dir gehört hat. Du kennst die Umstände, aus denen du uns herausgerufen hast, aus diesem Grab, in dem wir selbst sinnbildlich steckten, in dem wir selbst gebunden waren und keine Hoffnung war. Aber du, Herr, schenkst Leben. Du lässt uns auferstehen im Hier und Jetzt, auf dass wir mit dir leben und nimmermehr sterben. Herr, selbst wenn wir hier einen körperlichen Tod erfahren, dürfen wir wissen, dieses Leben, das wir jetzt schon mit dir beginnen, es geht in Ewigkeit weiter, wenn wir bei dir sind. Ich danke dir dafür, dass du uns diese Hoffnung im Hier und Jetzt schenkst, aber auch diese Perspektive auf die Ewigkeit. Und das ist an dir wahrnehmbar, spürbar. Danke dir dafür, dass wir das auch verkünden dürfen im Abendmahl. Du, Herr, bist gestorben für uns. Du bist es, der in uns lebt. Danke dir, dass du uns zum Leben rufst und wir diesem Ruf folgen dürfen. Amen. Und unser Herr Jesus Christus, der Herr, der Auferstehung und Leben ist, er segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Euch Gottes Segen, einen schönen Sonntag und wie Reinhard gemeint hatte, herzliche Einladung zur Gemeinschaft.